Ja, zuerst die schlechte Nachricht. Der Osterhase fällt heuer aus. Aber ja, nachdem der Osterhase in der Heilsgeschichte eine eher untergeordnete Rolle spielt, ja, schauen wir zum Ostersonntag. Ja. Ostern, heute ist Ostersonntag, 9. April 1990. Kommt euch das komisch vor? Wieso? Na, was denkt ihr? Wieso habe ich da 1990 geschrieben? Ja, genau. Also vom Lebensalter oder Sterbealter von Jesus rausgerechnet. Ja, ich denke nämlich, der Tag der Auferstehung, der wäre es auch wert gewesen, der Beginn der Zeitrechnung zu sein. Ja. Wenn man die circa 33 Jahre seines Lebens so weglassen und dann erst mit der Zeitrechnung beginnen würden, dann kämen wir so ungefähr auf dieses Datum. Weil ohne Auferstehung ist alles nichts. Ist es nicht so? Ohne Auferstehung ist alles nichts. Und deswegen ist das auch das Thema heute, Auferstehung. Und ich habe da das 15. Kapitel im 1. Korintherbrief gewählt. Und das hat ja nur 58 Verse, das Kapitel. Und deswegen werden wir das nicht lesen heute, sondern ich greife nur einige Passagen dann aus diesen Versen heraus. Und wir werden uns so im Wesentlichen drei Gesichtspunkte anschauen. Das erste, wir werden uns fragen, gibt es Belege für die Auferstehung? Dann in diesem Abschnitt wird auch angeschnitten das Thema Zweifel an der Auferstehung und was diese Zweifel für Folgen haben. Und wir werden uns ein bisschen Gedanken machen, ja, was ist eigentlich die Qualität der Auferstehung? Was hat das für einen Inhalt, was für Folgen? Ja, wie gesagt, 1. Korinther 15 und wer jetzt das irgendwann einmal vielleicht nachlesen will, ja, der wird sich dann vielleicht an manche von den Worten, die ihr dann noch hören werdet, erinnern. Aber wie gesagt, wir werden nicht alles lesen, nur einzelne Verse. Der erste Punkt, Belege für die Auferstehung. Wir haben ja schon eine wunderbare Einleitung zum Thema gehört. Der Alex hat uns gerettet in dieser Hinsicht. Ja. Und da sehen wir ja, was da schon passiert ist. Ja, was gibt es für Belege? Wir haben natürlich die Heilige Schrift, das Neue Testament, und man weiß, dass die Heilige Schrift, das Neue Testament, ist sehr, sehr zuverlässig. Ja, es ist auch von der Geschichtswissenschaft, wird das eindeutig auch angenommen, dass das gute Dokumente sind und dass Jesus gelebt hat und auch gekreuzigt worden ist. Also das zweifelt eigentlich niemand wirklich an. Bisschen schwieriger wird es bei der Auferstehung. Bisschen schwieriger wird es bei der Auferstehung. Und der Apostel, er liefert uns einige Hinweise, Belege für die Auferstehung. Am Anfang zeigt er uns das. Und er sagt unter anderem auch, das ist der Grund, worauf wir stehen. So sagt er das. Das Evangelium. Dass Jesus für die Sünden gestorben ist, begraben und auferstanden ist. Das ist die Basis, auf der wir stehen. Und die Auferstehung, das haben einige Leute erlebt. Wir haben es in dem Quiz schon gehört, da waren die Frauen am Grab. Da war der Petrus. Da waren die anderen Apostel. Und was uns jetzt der Paulus Neues erzählt im 1. Korintherbrief, Er sagt, Jesus ist einmal 500 Brüdern auf einmal erschienen. Und wenn wir jetzt das Brüder wörtlich nehmen, dann sind vielleicht noch auch einige Schwestern dabei gewesen. Also vielleicht waren es sogar noch mehr als 500 Leute. Und der Zeitpunkt, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, zu diesem Zeitpunkt, da haben die meisten noch gelebt von denen. Und man hätte hingehen können und fragen, du, sag einmal, wie war das da? War das wirklich so? Hast du das wirklich gesehen? Hast du ihn gesehen? Und die hätten das bejaht und hätten das bezeugen können. Weil sonst wäre der Paulus ziemlich dumm da gestanden, wenn er das anführt und dann sagt er, Fehlanzeige. Nein, war es aber nicht. Ja. Die Leute hätten den Paulus ja überführen können, einer Lüge, eines Hirngespinsts, aber nein. Viele, viele Zeugen. Ja, denkt so, das sind wirklich viele Leute. Einige hundert. Wenn es vor Gericht, wenn da ein paar Zeugen alle die gleiche Aussage machen, dann reicht das. Ja. Dann reicht das normalerweise. Ja, bei den Römern oder bei den Juden, da haben zwei gereicht. Ja. Zwei Leute, um jetzt sozusagen ein Urteil herbeizuführen. Und trotzdem, trotz dieser vielen Zeugen, war es in Korinth so, dass manche das in Frage gestellt haben. Die haben sich gefragt, ist es wirklich so? Ist Jesus wirklich auferstanden? Und sie haben gesagt, es gibt gar keine Auferstehung. Und da ist es heute nicht viel anders als damals in Korinth. Ja. Die Auferstehung wird gern in Zweifel gezogen. Und selbst in vielen Kirchen leider ist es auch so, dass manchmal da man eine Botschaft hört, wo das alles ein bisschen zerredet und verwässert wird. Ja, ich möchte grundsätzlich einmal das nicht wegwischen, wenn wer Zweifel hat. Ich glaube, es ist jedem von uns schon passiert, öfter oder weniger oft, dass man manchmal ein bisschen so ins Fragen kommt, ob das Ganze wirklich stimmt. Es muss nicht die Auferstehung sein. In verschiedensten Glaubensbereichen erwischt es einen ganz einfach. Ja. Seien wir ehrlich. Ja. Irgendwann kommen Gedanken hoch, wie ist es ja, mit Gott? Ja. Wie ist es mit seinem Wort? Kann das wirklich so stimmen? Das passiert. Ja. Das liegt auch in unserer Natur. Und wenn wir wieder rauskommen aus diesem Zweifel, dann ist es nur gut. Betreffend der Auferstehung jetzt, ja, macht Paulus aber in diesem Brief an die Korinther klar, wohin führt es, wenn man die Auferstehung leugnet. Ich lese euch hier was vor, sozusagen Originalton Paulus, der Vers 14 ist es und folgende. Und da sagt er, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben, er hat Christus auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid noch immer in euren Sünden. Und auch die in Christus Entschlafenen wären dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Ja, ist nicht so angenehm, dieser Text. Ja, was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Dann würde ich euch fragen, ja, wieso sitzt ihr da? Was macht ihr da? Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann hätten wir gleich zu Hause bleiben können und uns gemütlich auf auf den Braten freuen, der im Rohr ist oder sonst was. Ja. Ja. Oder wie der Spruch heißt, gehen wir nach Hause, essen und trinken, morgen sind wir tot oder sonst was. Ja, eh alles egal, wenn Christus nicht auferstanden ist. Aber der nächste Vers, den Paulus schreibt, der hebt es wieder auf. Er sagt, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Nun aber ist Christus auferweckt worden. Also es sagt der Paulus das noch einmal ganz klar. Die Auferstehung, das ist der Grund, warum wir auch da sind. Wenn das nicht funktioniert hätte, warum sind wir dann noch da? Also, Christus ist auferstanden. Ja, mancher fragt sich vielleicht, ja, wie schaut das aus? Oder wie hat das ausgeschaut, die Auferstehung? Und wir haben in den Quizfragen das auch schon ein bisschen gehört. Ja, wie war das? Ja, was hat die Auferstehung für eine Qualität? Wie hat Jesus ausgeschaut? Wie werde ich ausschauen nachher? Und auch hier gibt Paulus einen Hinweis. Ich lese zwei Verse, 42 und 43 aus dem 15. Kapitel des Korintherbriefs. Und Paulus sagt, was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig. Was auferweckt ist, herrlich. Was gesät wird, ist schwach. Was auferweckt wird, ist stark. Ein schönes Beispiel mit dem Samenkorn, das auch Jesus in einer ähnlichen Form verwendet hat. Das Samenkorn wird in die Erde gelegt und stirbt, aber es wächst was Neues heraus. Und so können wir uns das auch vorstellen. Wir werden einen neuen Körper erhalten. Wir werden, wie könnte man sagen, transformiert, ja, ausgetauscht. Ja. Ausgetauscht wird der Körper, der alte gegen einen neuen. Aber es wird ein Körper sein, das sehen wir am Beispiel Jesu. Er hat die Jünger, die Frauen, die Leute getroffen, die haben ihn gesehen, sie haben ihn angreifen können. Ja, er konnte essen, trinken, alles. Soweit einmal eigentlich nichts Außergewöhnliches, oder? Ein Körper, ja, der in vieler Hinsicht vielleicht unserem jetzigen Körper oder bei Jesus, dem, seinem vorherigen Körper, ähnlich ist. Aber trotzdem war was anders. Was war bei der Frage, wie ist er den Jüngern erschienen? Ja. Er hat sich ganz einfach durch die Wände gebeamt. Ja. Ich weiß nicht, mir fällt nichts Besseres ein, weil sonst. Er ist da durch die Tür hindurch, ohne sie zu öffnen. Ja. Das ist natürlich für die Physiklehrer interessant. Wo ist er? Der Daniel. Ja. Für die Physiklehrer interessant. Ja. Wie kann das funktionieren? Ja. Dass man einen Körper zum Angreifen, essen, trinken und dann marschiert man durch die Wand. Das ist schon was ganz Besonderes. Aber das zeigt uns auch, jetzt ist ein neuer Körper da. Der Tod ist besiegt, ja. Unverweslich, sagt Paulus. Ja. Was mit dem ersten Körper passiert, das wird mit dem zweiten nicht mehr passieren. Mit diesem Körper ist Jesus auch aufgefahren in den Himmel, ja. Apostelgeschichte 1. Und so bekommen wir ein kleines bisschen eine Ahnung dahingehend, was jetzt sein wird nach der Auferstehung, wie das sein wird, wie unser Körper dann ausschauen wird. Ja, ich habe noch ein Thema, ja. Ein Western und ein Ostern. Wieder zuerst einmal Originalton Paulus. wieder Vers 20, den kennen wir schon. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Durch einen Menschen, ja, dummerweise war das gleich der Erste, ja, kam die Sünde in die Welt. Und die wurde an jede folgende Generation bis in die heutige Zeit weitergegeben. Aber dann kommt Jesus und durchbricht diesen, ja, buchstäblich diesen Teufelskreis der Sünde. In Christus werden alle lebendig gemacht. Und ich vergleiche das mit einem Film. Ja. Wir kennen einen Western, oder? Was passiert da? Da ist ein Western-Held, der kann gut mit dem Colt umgehen. Und was macht er? Zum Beispiel, ja. Und was macht er mit seinem Colt? Der legt jede Menge Menschen um. Ja. Das heißt, er schießt Menschen, bringt Menschen um. Das ist der Western. Bei Jesus aber gibt es den Ostern. Ja. Weil Jesus macht genau das Gegenteil. Er macht die Menschen wieder lebendig. Ja. Er macht aus Toten Lebendige. Das ist auch das neue Filmgenre, der Ostern. Ja. Jesus macht lebendig die Menschen, die durch die Sünde tot sind. Halleluja. Ich komme schon zum Schluss und lese auch wieder Originalton Paulus die letzten Verse in dem Kapitel. Da heißt es: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Daher, geliebte Brüder, seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Steht fest auf dem Grund des Evangeliums, das ist die letzte Erinnerung in dem Kapitel. Unerschütterlich stehen, ja, in dem Beben des Zeitgeists. Ja. Die sind ganz schön heftig manchmal, diese Beben, die uns der Zeitgeist bringt. Nehmt am Werk des Herrn teil, an der Arbeit. Ja, manchmal ist es auch Arbeit. Manchmal ist es auch Arbeit, manchmal viel Arbeit und lange, wenn man sozusagen mit Jesus unterwegs ist. Und man fragt sich vielleicht, ja, manchmal hat sich das ausgezahlt alles? War unser Einsatz oder ist unser Einsatz vergeblich? Erleben wir nicht oft Enttäuschungen? Ja, muss man wahrscheinlich manchmal sagen. Und manchmal ist es Mühe. Und wie oft hast du dich irgendwie eingesetzt, ja, in der Gemeinde? Kinderstunden, ja, Predigt, Moderation, Bibel lesen mit anderen, Gespräche führen, Besuche machen, ja, Gottesdienste vorbereiten, Jugendtreffen, Jungschar, Nachmittage. Oft hast du dich abgemüht. Und was sagt Paulus? Eure Mühe ist nicht vergeblich. Eure Mühe ist nicht vergeblich. Weil die Auferstehung Wirklichkeit ist, hat das Mühen ewige und unvergängliche Resultate. Eure Mühe ist nicht vergeblich. Amen. Thank you.